Explodiert Streaming? Ist das Fernsehen tot? Das ist heute das Thema unseres Videocasts. Und ich habe heute an meiner Seite natürlich den Experten für alles rund um Video Streaming, Videomarketing aus Leipzig, den René Falkner. Hallo René.
Hallo Holger, ich grüße dich.
Ja, das waren ja turbulente Zeiten, so die letzten 3 Monate. Wir haben auch schon jetzt längere Zeit keinen Videocast mehr gemacht. Und in der Zwischenzeit ist, zumindest habe ich es so wahrgenommen, ganz, ganz viel passiert. Durch die erzwungene Digitalisierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ist sehr, sehr viel Bewegung gekommen. Und ganz viele Unternehmen sind natürlich jetzt ins Internet gegangen und nutzen natürlich auch Video oder Streaming für Konferenzen, für Informationen zu Ihrem Unternehmen. Es gibt viele Institutionen, die Streaming nutzen. Wie hast du so die letzten Wochen wahrgenommen?
Ja, das fing bei uns ja so im März an, als das dann plötzlich so richtig mit so einer Welle zukam. Ich muss zugeben, ich war in den letzten Wochen in dem März noch im Ostseeurlaub und man hat nur in den Zügen gemerkt, aber im Hotel war das Leben völlig normal und da waren noch über 100 Leute am Buffet, was mich ein bisschen gewundert hatte, so am 14. März rum, wo das dann schon bekannt wurde. Aber es war dann so ein bisschen so ein Punkt, so wir produzieren ja sehr viele Videos auch für Kunden und auch sehr viele Livestreams auch schon vorher. Und es war dann so ein Punkt, wo plötzlich erstmal alles abgesagt wurde und alle waren erstmal so vermennt, eine Schockstarre. Und dann ging das relativ schnell los und das war dann sehr spannende Momente, weil plötzlich alle experimentierfreudig waren, weil Leute Dinge gemacht haben, die man vorher vielleicht gar nicht machen wollte. Mir kam zugute, dass wir vorher schon seit November zum Beispiel mit Skype-Telefonaten, genauso wie wir das jetzt machen, schon geübt haben und die auch schon aufgezeichnet und bei YouTube hochgeladen haben, wenn auch nicht bei Zoom, wie wir das heute aufzeichnen, aber per Skype hatten wir schon ein bisschen Know-how. Und dann kam plötzlich mit einmal, nachdem das alles weggebrochen ist, die klassischen Veranstaltungen, kam eine Welle auf uns zu und nicht nur auf uns, auch auf andere Livestreaming-Produzenten. Könntet ihr bitte Livestreamings produzieren? Und das war sehr spannend, weil es gibt Livestreamings von Dingen, die wir gar nicht gedacht haben, dass man sie live streamen kann in der Richtung. Ich fange mal vielleicht mit einem Beispiel an, zum Beispiel die Kirchen. Die haben natürlich ganz, ganz massiv plötzlich mit einmal live gestreamt und ich kann dir sagen, wir haben um die 21 Gottesdienste in der Zeit rund um Ostern gemacht. Also wir haben zum Teil am Tag 2 Gottesdienste gleichzeitig hintereinander weggemacht. Einige Wahnsinn. Aufgezeichnet, einige live gestreamt. Und das waren zum Beispiel Sachen, wo ich sagte, ich hatte schon im Januar mal mit Kirchen gesprochen, sollte man nicht ein bisschen mehr machen in der Richtung? Da hieß es noch, nein, wollen wir gar nicht. Und mit einmal kam diese Welle und sagten, ja, wir wollen das tun. Und ganz, ganz viele YouTube-Kanäle sind Anfang April, Ende März ins Leben gerufen worden. Und es gab viele Experimente und manche Sachen sind noch nicht gut gegangen. Das darf man den Leuten auch nicht übel nehmen. Es klappt halt nicht immer alles, auch bei uns nicht immer alles, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber es hat sich total viel getan. Und ich sage immer ja am Anfang meiner Seminare bei euch, bei der HSB-Akademie, da gibt es ja so ein Thesenpapier von mir und ein Thesenpapier heißt immer, Unternehmen, Institutionen oder auch Einzelpersonen werden immer mehr selber zum Sender. Und genau das ist jetzt natürlich nochmal beschleunigt worden und es ist mit einer vollen Wucht auf uns zugekommen. Und nicht umsonst haben YouTube und auch Netflix die Bandbreiten am Anfang der Krise reduziert, weil sonst die Netze möglicherweise belastet gewesen wären, wobei mir das eigentlich Netzbetreiber sagten, das war jetzt gar nicht so schlimm, dass das die Netze am Zusammenbrechen waren.
Wenn ich jetzt mal auf dieses Beispiel eingehe von den Gottesdiensten, das ist auch so was, was klassisch auch im Fernsehen übertragen wurde, ne?
Ja.
Und es ist natürlich im Fernsehen immer so, da kann ich jetzt einen Gottesdienst übertragen, was weiß ich, aus dem Kölner Dom als Beispiel. Aber natürlich für die regionalen Kirchen ist es ja nicht darstellbar. Also die können sich ja quasi nicht übers Fernsehen bewegen. Das heißt, dass natürlich die Gläubigen, die sich das dann anschauen oder auch natürlich dann einen ganz anderen Bezug haben, wenn sie ihren regionalen Gottesdienst sehen. Und ich denke, dass gerade auch, wenn wir auf das Thema von heute betrachten, ist das Fernsehen tot. Ja, nicht heißt, dass es Fernsehen gar nicht mehr geben wird, aber dass natürlich die Verhaltensmuster sich ändern, dass die, die in einer Gemeinde halt eher nicht das vielleicht den Gottesdienst schauen vom Kölner Dom, sondern über YouTube oder über ein Streaming live reinschauen in den Gottesdienst von ihrer eigenen Gemeinde.
Also ich kann dir sagen, das ist eine Chance für die Lokalität oder für die Regionalität, die Streaming-Technik. Und das Schöne ist, die Streaming-Technik ist oder wird immer günstiger. Es gibt jetzt gerade auch ganz neue technische Lösungen, die jetzt gerade so im Ankommen sogar erst sind in Deutschland, dass man auch mit mit relativ wenigen Mitteln, wir reden trotzdem immer noch von mehreren tausend Euro, aber mit relativ wenigen Mitteln in der Anfangsinvestition so Gottesdienste so streamen kann. Und natürlich geht es auch noch günstiger, noch einfacher. Und die einfachste Variante, die ich erlebt habe, war, dass ein Pfarrer ein Handy hingestellt hat auf ein Stativ. Das kostet natürlich fast gar nichts. Aber da ist dann halt die Frage, reicht das nicht? Und ich möchte sogar die These vertreten, auch wenn ich von der Produktion von solchen Sachen lebe, ich möchte die These vertreten, das reicht unter Umständen, weil die Gläubigen, die gerne in ihrer Gemeinde haben wollen, ist dann immer die Frage, wenn sie das Angebot nicht hätten, dann müssten sie den Kölner Dom gucken. So können sie ihre Gemeinde gucken. Und dann sind die froh, wenn es auch im Notfall nur ein Handystream ist. Und vielleicht nochmal zu unserer gewagten These ist das, oder zu unserer gewagten Frage, ist das Fernsehen tot? Und da möchte ich klar sagen, nein, das Fernsehen ist nicht tot. Aber es ist gerade dabei, natürlich sich zu wandeln. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz global drauf, vielleicht bevor wir wieder auf die lokalen Geschichten eingehen. Wir haben überlegt, dass ProSieben Sat.1 40% der Werbeeinnahmen verloren haben. Habe ich gestern irgendwo gelesen in einem Fachblatt. Dann ist das natürlich ganz schön dramatisch, weil die Werbeeinnahmen brauchen natürlich für die Programmproduktion. Andererseits war es bis vor 2 Monaten nicht möglich oder 3 Monaten nicht möglich, ein Skype-Interview zu senden. Und inzwischen, wenn man die Nachrichtensendungen zumindest der privaten Sender anguckt, aber auch zum Teil der öffentlich-rechtlichen, da wird mit Zoom fleißig drauf losgesendet. Also nicht viel anders, vielleicht noch ein bisschen besser, als was wir jetzt hier machen, von der Qualität her, aber das gleicht sich alles extrem an.
Ja, also bei dem Fernsehen, also wenn ich mein Sehverhalten mal schaue, ne, also mein Sehverhalten hat sich seitdem auch so Plattformen möglich sind, jetzt auch wie Disney Channel und Disney Plus, YouTube und Amazon auch mit dem Prime schon verändert. Also früher, klar, hattest du schon so deinen Rhythmus. Du musstest, wenn du Nachrichten sehen wolltest, irgendwo gegen 20 Uhr zu Hause aufschlagen, um da noch reinzukommen. Oder wenn du einen Film anschauen musstest, den musstest du dir halt dann starten. Dann kam zwar schon die Technik, dass ich es auch ein bisschen verzögern konnte über die Fernsehtechnologie, aber so heute, mein Sehverhalten hat sich komplett geändert. Also ich schaue nur noch das, worauf ich wirklich jetzt Lust habe. Und das schaue ich zu dem Zeitpunkt, wo es für mich passt. Und das bedeutet für mich zumindest, also in meinem eigenen Sehverhalten, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wenn ich das letzte Mal klassisches Fernsehen geschaut habe. Also das ist wirklich Monate her. Ne? Und ich denke mal, das ist auch ein Punkt für die Unternehmen halt, wo man früher vielleicht gesagt hat, du musst im Fernsehen präsent sein mit deiner Werbeanzeige. Ne? Die musst du halt irgendwie um die Tagesschau schalten, wenn du eine breite Masse erreichen willst. Das ist heute wahrscheinlich oder ist heute anders. Ne? Heute kann es wirklich über die Streaming-Dienste, wo ich ja auch zum Teil Werbung schalten kann, nicht in allen, aber bei YouTube zum Beispiel kann ich es ja, kann ich natürlich oder auch in den sozialen Netzwerken, wenn ich das reinbringe, die ja auch zu einer Art Fernsehsender mittlerweile werden. Die haben ja auch ja Video, ganz viele Videos drin.
Talkshows, eigene, ja.
Und da, also, würde ich mal sagen, verändert sich was.
Auch diese Sache ist ja so, dass die Videostreaming-Dienste ja zum Teil auch für exklusive Inhalte auch was bieten und auch sich selber organisieren. Das ist, fängt bei Amazon an, die ja auf die Bundesliga schielen und ich glaube jetzt sogar schon einige Spiele jetzt im Zuge dieser Saison noch übertragen haben. Und das hört aber auch auf bei wirklich YouTube, die sagen hier, wenn du exklusiv zu uns kommst, dann kriegst du von uns noch ein bisschen mehr Geld und kriegst eine exklusive Partnerschaft. Gerade bei bekannteren Leuten ist es so. Schau dir Frank Elzner an, der eine eigene YouTube-Sendung hat, die nur bei YouTube läuft. Und ja, das ist so eine Möglichkeit, das zu tun. Und ich meine, ganz ehrlich, wir produzieren hier bei uns aus dem Studio auch eine Sportsendung für Leipzig. Da haben wir nichts mit zu tun. Wir produzieren es jetzt nur, wir helfen da nur mit. Und das wäre bis vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Gibt halt mehrere Entwicklungen. A, wären die reinen Produktionstechnologien immer günstiger. Und das, was ich heute machen kann, also wir haben jetzt gerade einen neuen Blackmagic Bildmischer bestellt. Ich kann das mal sagen, darf ich mal, weil das ist wirklich, wenn das so passiert, wie es uns verkauft wurde, echt ein super Teil. dann kann das fast schon alles. Dann kann das für 600 Euro, 700 Euro, kann das dann schon richtiges Fernsehen machen. Und werden wir mal sehen, ob das dann so ist. Und wenn du dich erinnerst, Holger, wir haben noch vor, auch für euch noch, vor 2, 3 Jahren haben wir noch einen Bildmischer gekauft für 2.500 Euro. Das entwickelt sich gerade ganz, ganz rasant. Und das ist,
der war damals noch günstig.
Der war damals der günstigste, muss man klar sagen.
Und der beste, technisch auch beste.
Und technisch auch jetzt immer noch gut. Und ich überlege sogar auch von diesem Teil, dass du hast, noch einen zweiten zu holen. Aber das ist trotzdem so eine Sache, dass die Entwicklung wahnsinnig groß ist und man wahnsinnig viel machen kann. Und das ist so ein Punkt, dass man halt als Unternehmen das auch machen muss. Und ich möchte vielleicht noch ein anderes schönes Beispiel sagen. In Leipzig gibt es einen Rock-E-Roller, Lutz Förster. Das ist ein E-Roller-Shop. Und ich saß mit Lutz zusammen, als die Corona-Krise anfing, einen Höhepunkt zu bekommen, also Ende März, Mitte, Ende März. Und er hat gesagt, Lutz, du musst was tun, wir müssen was tun. Und wir haben dann einfach gesagt, wir machen 1,5 Stunden Teleshopping bei ihm aus dem Laden. Und haben mit 2 Kameras, Bildmischer und Livestreaming, haben live bei YouTube und bei Facebook 1,5 Stunden produziert und gesendet. Man konnte richtig sich die Roller quasi bei ihm kaufen und liefern lassen. Das war aus der Not geboren, aber das war eine Sache, die jetzt nicht direkt, sage ich auch ganz ehrlich, nicht direkt sofort einen Rollerkauf verursacht hat, aber erstmal sehr viel Publizität. Er wurde angesprochen, ich finde die Aktion gut, die du gemacht hast. Und in Zweifel ist jetzt passiert, dass der eine oder andere jetzt kam und sagt, du hast damals einen Roller vorgestellt, kann ich ihn mal Probe fahren? Und das war richtig gut und 1,5 Stunden. Und das war wie Sonnenklar TV, halt nur für E-Roller. Und auch diese Sache ist halt technisch jetzt heutzutage, sag mal, nicht kein Problem. Es verlagert sich mehr dazu. Und das merkst du ja auch, wenn du was für die HSB machst. Es verlagert sich mehr dazu, dass wirklich die Arbeitszeit halt wertvoller ist. Früher war es die Technik, weil da hat eine Kamera einfach ganz, ganz viel Geld gekostet. Als ich 1993 mit dem Fernsehen angefangen hatte, hat eine Kamera noch, glaube ich, noch 15.000 oder sogar noch mehr Mark gekostet. Und das hat sich jetzt halt verlagert. Aber natürlich die kreative Möglichkeit, da Spots zu produzieren und Sachen zu machen. Und ich sage mal auch die Entwicklung, was zum Beispiel die Drohnen angeht. Ich bin jetzt letzte Zeit ein sehr großer Drohnenfan geworden, weil ich habe jetzt 2, 3 Drohnen mir geholt und ich bin begeistert. Und ich hatte bis vor kurzem eine ganz, ganz günstige Drohne und die hat mir ehrlich gesagt gereicht, weil ich sagte, der Biergarten von oben, das kann meine Drohne, ist wunderbar. Jetzt habe ich aber festgestellt, und das gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe die ganze Zeit, ich brauche keine andere Drohne, ist wunderbar. Du kannst mit 1.500 Euro, was für Fernsehtechnik wenig Geld ist, kriegst du brillante Bilder hin. Und kannst echt ganz, ganz andere Sachen noch mitmachen. Und diese Entwicklung ist halt spannend. Und diese Entwicklung führt halt dazu, dass auch die Videos von Kunden qualitativ besser werden. Und ich sage immer, man kann es auch, wenn man das schafft, alles selber produzieren. Ich empfehle es sogar zum Teil. Und es wird immer mehr so sein, dass man halt natürlich als Unternehmen mehr und mehr Dinge als Video produziert. Das gilt aber auch für Politik, das gilt auch für Institutionen, für Arbeitsämter. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag aufgezeichnet vom Arbeitsamt oder von der Agentur für Arbeit, wie es jetzt heißt, wo es um das Thema Kurzarbeitergeld ging. Das wurde 10.000 Mal innerhalb von einer Woche angeguckt, wahrscheinlich von Unternehmern, die das sich darüber informieren wollten, wie ging das mit dem Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise. Und da sind Videos natürlich echt super zu machen.
Wenn man jetzt schaut, dass natürlich ganz viele ganz viel produzieren, bedeutet natürlich, dass es ja ganz viel Content gibt und für mich als Unternehmen natürlich zwangsläufig, wie werde ich überhaupt gefunden? Also das ist natürlich für mich jetzt so der Hauptpunkt, mit wie bekomme ich das denn hin, dass am Ende jemand mein Video auch findet in der Masse, die einfach angeboten wird. Klar, wir haben da auch einen wunderschönen Kurs mit dir, Videomarketing, da lernt man sicherlich, aber könntest du vielleicht für die heute mal so zuschauen, die uns vielleicht auch neu kennenlernen, einfach mal ein paar Tipps geben, was ich da machen kann, so, dass ich jetzt nicht ganz so in dieser Content-Flut untergehe?
Das Erste ist, was ich eigentlich sagen möchte, ist, bevor man ein Video produziert, überlegt, was möchte man, wem möchte man mit diesem Video erreichen? Ne? Und das Erste ist sogar eine Art Recherche zu machen, was wird denn gesucht in meinem Bereich? Was kann man denn tun in meinem Bereich? Ich habe so ein Beispiel, mal, das sage ich auch in den Kursen, mal so ein Lieblingsbeispiel, aber das kann man auch auf andere Sachen machen. Das ist mein Hotel in Innsbruck, Hotel Edelweiss als Beispiel. Wenn ich nach Hotel Edelweiss suche, habe ich es eigentlich schon gefunden. Also wenn ich bei Google oder YouTube Hotel Edelweiss Suche, dann habe ich es schon gefunden. Man braucht es übrigens nicht suchen, es gibt es nicht in Innsbruck, wollte ich nur sagen. Es ist wirklich nur fiktiv. Aber was wollen wir denn erreichen? Wir wollen erreichen, dass die Leute uns suchen unter Sehenswürdigkeiten Innsbruck oder unter Anfahrt Innsbruck oder Anreise Innsbruck oder alles Mögliche. Das heißt, ich muss überlegen als Hotel Edelweiss, und das gilt auch für andere Branchen, was könnten die Leute suchen, um gefunden zu werden? Beim Fahrradhändler ist es einfacher, da versuchen wir auf die Typen abzustellen, auf die Fahrradtypen, und wir beraten zu diesen Fahrradtypen. Beim Hotel ist es so, beim E-Roller ist es auch mehr die Frage des Typen, denn da muss man optimieren, welche Typen gibt es. Aber als Hersteller eines E-Rollers müsste ich wieder anders agieren. Da müsste ich sagen, Praxisbeispiele mit E-Rollern und so. Also es heißt, je nachdem, was man für ein Unternehmen arbeitet, müsste man gucken, was wäre die Zielsetzung, mit welchen Keywörtern, auch das wie der Keyword-Recherche vorher, mit welchen Keywörtern erreiche ich möglichst viele Menschen oder was wird wirklich real gesucht? Und da gibt es ja genügend Tools, das nachzugucken. Und das heißt, damit würde ich anfangen am Beginn eines Videos, bevor ich überhaupt das Video produziere. Und dann würde ich überlegen, was packe ich rein, wie kann ich das sinnvoll machen, damit es auch informativ ist. Ich würde ablehnen, eine Keyword-Berg zu produzieren und nur auf Keywörter einzugehen. Nein, man muss auf Keywörter natürlich eingehen, aber man braucht einen Nutzwert. Und das ist das Allerwichtigste, der Nutzwert für den Zuschauer. Der muss als zweitwichtigstes oder als wichtigstes ganz oben stehen, neben den Keywörtern. Oder vielleicht ist es sogar eine Balance zwischen beiden. Also ein Video zu machen nur für Keywörter ist völlig sinnlos, genauso wie eine Webseite nur für Keywörter völlig sinnlos ist. Man muss einen Nutzwert schaffen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und danach, alles andere schließt sich eigentlich erst an. Das heißt, Videos produziert, ob man das zum Beispiel nur mit so einem Zoom-Interview produziert oder ob man es anders produziert, ist erstmal egal. Aber Keywörter und Nutzwert, das sollte ganz oben stehen, das soll das Überschrift sein. Ich möchte es gar nicht gewichten, fällt mir so gerade auf jetzt in unserem Gespräch. Aber das ist ganz, ganz wichtig, und der Rest ist eigentlich fast egal, und man kann auch gute Videos mit dem Handy drehen.
Wir hatten ja früher auch immer das Thema Häufigkeit von Beiträgen. Wie ist das heute? Muss ich heute häufiger drehen? Oder früher hat man immer gesagt, einmal in der Woche was bringen, oder wenn eine Information anliegt oder eine Information bereitgestellt werden soll, ist es heute so, lieber mehr zu produzieren, um einfach nicht ganz so unterzugehen, weil einfach vielleicht auch die Konsumenten dieser Inhalte sich daran gewöhnen, öfters eine Information zu bekommen.
Würde ich alles nicht unterschreiben. Also was heißt, du hast ja eine Frage gestellt. Ich wollte gerade sagen, würde ich alles nicht unterschreiben. Nein, ich möchte es mal so sagen. Erstens habe ich neulich bei Google gelesen, sogar beim Hochladen, der Zeitpunkt des Hochladens spielt keine Rolle über die Verbreitung des Videos. Stand bei Google zum Beispiel da. Habe ich aber nicht nochmal reproduzieren können, aber vielleicht war es auch nur ein Test, mal ein Versuch, dass man das einfach mal mit eingeblendet hat. Ich möchte so sagen, also die Häufigkeit, zur Frage der Häufigkeit, dann was machen, wenn es fertig ist. Das ist erstmal der erste Punkt. Und dann kann man es auch hochladen. Es macht keinen Sinn zu warten, und ich bin kein Freund zu sagen, ich möchte jeden Donnerstag ein Video machen, außer, es gibt eine Ausnahme, außer man ist so wirklich so ein Influencer und man hat so eine hohe Zuschauerbindung, dass die Leute wirklich auf mich warten. Zum Beispiel im Podcast-Bereich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Fest und Flauschig von mit Jan Böhmermann und Oliver Schulz, die machen immer mittwochs und sonntags einen Podcast, und da warten die Leute auch drauf. Und das ist ganz, ganz klar, das sind Prominente, die machen das, und das Ding ist auch wirklich, finde ich, super. Kann man wirklich nur so mal empfehlen, wer es noch nicht gehört hat. Da funktioniert das so. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel einen Special Interest Kanal zum Thema Reisen oder wie auch immer, dann haue ich das Zeug rein, wenn es fertig ist. Möchte ich mal so. Alles andere ist Religion, aber das ist nicht nötig. Das zweite ist, häufiger produzieren oder nicht. Was die Erwartungshaltung? Die Erwartungshaltung ist eher von YouTube, produzieren wir Videos, wo die Leute möglichst lange dranbleiben, weil die wollen möglichst eine hohe Watchtime haben. Und das heißt also, wenn du jetzt auf Teufel komm raus schlechte Videos produzierst, die lang sind und aber dann nicht gut geguckt werden, dann führt das dazu, dass YouTube sagt, oh, der Kanal scheint mir nicht so doll zu sein, dann empfehle ich den weniger. Wenn ich also Videos habe, die lange geguckt werden, und das ist dann bald nach der Videoproduktion das Entscheidende eigentlich, und das ist der Wert, den ich vor allen anderen Sachen angucke, ist nicht, wie oft der abgerufen wurde, sondern wie lang die reale Watchtime ist für dieses Video. Weil ich weiß, wenn die Watchtime relativ gut ist, dann funktioniert das Video langfristig, und selbst wenn ich am Anfang nur in den ersten 2 Tagen nur 10 Abrufe habe. Wenn ich aber Eine kurze Watchtime haben wir von 40, 50 Sekunden und das Video ist 3 Minuten lang, was mir auch regelmäßig noch passiert. Und es gibt auch so ein, zwei Kanäle, wo ich wirklich sage, da ist mir es jetzt nicht wert, das produzieren wir genauso und hauen es dann drauf. Und da merke ich aber dann, das Video hilft dann dauerhaft nicht, weil das bringt dauerhaft nicht so viel Resonanz, wie wenn ich eine hohe Watchtime habe. Und ich kann das so sagen, dass zum Beispiel bei dem Fahrradhändler und bei den E-Rollerhändlern, wo wir es machen, haben wir umgestellt von einer Person, die redet, nämlich vom Verkäufer, auf ein Interview, wo ich die Leute interviewe und wir erreichen dadurch zum Teil die 2- bis 3-fache Watchtime. Das heißt, anstatt 1 Minute 50 bleiben die Leute bis zu 7 Minuten 40 beim letzten Video jetzt gerade dran. Und das ist natürlich richtig gut, weil das dazu führt, dass Google sagt, hey, das Video scheint ja so beliebt zu sein, 7 Minuten 40 ist kein kleines bisschen mehr, dann muss das ja richtig gut sein, dann können wir das auch empfehlen. Und dann steigst du im Ranking. Das heißt also eher darauf gucken, wie steigern wir die Zuschauerzeit. Das kann auch sein, indem die Videos länger sind, auch keine Frage. Aber im zweiten Schritt auch immer zu überlegen, was kann ich tun, damit die Zuschauer länger dranbleiben.
Super, vielen, vielen Dank für die wahnsinnig vielen Informationen. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Videocast und ja. Das Alarmklingeln geht schon los.
Ja, super. Alarmklingeln geht schon los.
Ich hätte natürlich noch eine Schlussfrage für dich. So einen kleinen Blick in die Zukunft. Ja, wie wird sich das in der Zukunft verändern? Gibt es da noch weitere Veränderungen, die du jetzt kommen siehst, wo du gesagt hast, die kommen jetzt schneller oder die kommen auf jeden Fall?
Entschuldigung, ich bin Kollege, jetzt muss, die Kollegin hat es jetzt einfach nur wegdrücken. Und ja, die Veränderung der Zukunft, ich denke ganz ehrlich, dass diese Sachen, was wir jetzt machen mit Zoom und sowas, vielleicht nicht ganz in dem Maßen beibehalten wird, aber trotzdem den Platz in der Gesellschaft gefunden hat, erstens das. Zweitens, guck mal jetzt, wir beide, ich müsste sonst zu dir fahren, zu unserem Podcast ins Studio. Das hätte mich eine Stunde leider von Leipzig hätte mich eine Stunde gekostet und eine Stunde zurück in der Richtung. Das sparen wir jetzt, indem wir uns einfach hinsetzen und indem wir das einfach ganz schnell machen. Und das heißt, es gibt viele Vorteile. Und ich möchte auch sagen, ich möchte einige Sachen wie diese Zoom-Konferenzen nicht mehr vermissen und möchte sie auch weiterhin machen. Und was habe ich alles früher auf Vorstandssitzungen rumgesessen in Berlin und bin dafür hingefahren? Das macht sie dann noch viel, viel mehr bemerkbar. Und das ist erstmal der Alltag. Ich glaube sogar, dass die Reisetätigkeit zwar sich wieder erholen wird, aber nicht mehr auf dem Maßen kommen wird, wie es vorher war, was ich persönlich ganz gut finde. Zweite Sache ist, ich Beispiel konkret mit den Kirchen zum Beispiel. Wir haben jetzt gesagt, wir machen weiterhin mit der Kirche, die wir jetzt betreuen, machen wir zum Beispiel jeden Monat trotzdem noch einen Gottesdienst. Die Zuschauerzahlen sind natürlich massiv gesunken. Wo wir früher für einen Gottesdienst einfach mal bis zu 1000 Zuschauer haben, haben wir jetzt einfach 100. Nun sagt man, 100 ist nicht mehr viel und so weiter und so fort. Aber wenn man überlegt, dass in die Kirche vielleicht im normalen Gottesdienst nur 100, 150 reingehen, dann haben wir knapp die Gottesdienstbesucher verdoppelt. Und das heißt, in dem Moment, wenn es günstig genug ist, wird das auch beibehalten sein. Und ich sage nur auch noch ein weiteres Beispiel. Ich bleibe beim Thema Kirche jetzt mal. Das Thema, wir haben jetzt in diesem Moment, wo wir diesen Livestream aufläufen, läuft ein anderer Livestream nur mit dem Altarbild, als so dass man beten kann davor. Ne? Selbst diesen Livestream haben innerhalb von 12 Stunden über 150 Leute angeguckt. Da passiert nichts außer ein Standbild vom Altar. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, also da gibt es noch Experimente, die wir noch machen können, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Und solche Sachen werden definitiv mehr werden und werden definitiv sich fortsetzen. Unternehmen haben angefangen, sehr viel mit Videos zu machen und das werden sie auch weiterhin machen. Und ich glaube sogar, dass die Videos zum Teil etwas einfacher produziert werden. Es nützt heutzutage nichts, einmal alle 2 Jahre für eine 10.000 Euro Imagefilmproduktion zu machen. Besser ist, regelmäßig was auf dem YouTube- oder Facebook-Kanal zu machen. Dann gibt es noch die Tendenz, dass auch Twitch läuft. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Twitch, die Spieleplattform, die die große Konkurrenz zum YouTube gerade ist. Und das heißt, das ist noch so eine Geschichte, die auch noch kommen wird. Und das wird immer mehr und das wird auch jetzt immer mehr zu normalen anderen Inhalten kommen. Das heißt also, wir werden auch sehen, wo sich die Plattform hin entwickeln. Wo ich nicht glaube, wäre so Livestreaming Twitter, glaube ich, wird nicht mehr weiter gewinnen, was Livestreaming angeht. Und Instagram kommt auch immer mehr gerade. Also diese Sachen, so Twitch, Instagram, sehe ich jetzt noch ein bisschen als Wachstum, neben Facebook und YouTube, um es mal zusammenzufassen. Und das ist so eine Geschichte, die da ist. Und die Unternehmen werden weiterhin produzieren, werden mehr produzieren.
Super, vielen Dank, René. Wahnsinnig viel Input. Ich danke dir und wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten.
Ja, verzeih mir, dass ich hier mein Handy, das ist genau das, was man eigentlich so am Anfang machen muss, das Handy lautlos stellen. Und ich wusste es gar nicht, dass es laut ist, weil ich habe es fast immer lautlos, aber heute war es ausnahmsweise mal laut. Ich möchte mich dafür entschuldigen, mein lieber Holger, aber auch das haben wir ja gut gelöst und das ist aber auch zu einer Live-Produktion, zumindest haben wir es jetzt live on tape mit dabei, dass das halt mal ist. Ja, also ich wünsche dir was, Holger, und ich freue mich, dass ich dich wieder gesehen habe. Bis dann.
Bis dann, tschüssi.
Ciao.